Ja, wir möchten starten mit dem Thema. Und ich habe eine Frage mitgebracht zu dem Anfang. Und zwar lautet die Frage: Wer von euch hatte diese Woche an etwas oder an jemanden gezweifelt? Ihr dürft gerne mal ein Handzeichen geben. Schön, dass ihr so mutig seid. Ich zähle mich natürlich auch dazu. Ich denke, Zweifel sind für uns in der Regel etwas Normales. Ja, es gehört irgendwie zum Alltag, etwas zu hinterfragen oder von vornherein erstmal skeptisch zu sein, ist irgendwie normal für uns. Ich denke, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht sogar ein Teil der täglichen Arbeit, etwas zu prüfen, ja, oder kritisch zu betrachten, um irgendwie sicher zu gehen, auf der sicheren Seite zu sein. So geht es heute auch um das Thema Zweifel. Und ich habe in der Vorbereitung einen interessanten Artikel gelesen über Zweifel, über Skeptiker. Und in diesem Artikel stand Folgendes. Dort stand: Skeptiker haben starke Bedenken gegenüber möglichen Annahmen aufgrund entgegengesetzter Daten, Fakten oder Argumente, die eine Entscheidung erschweren. In der Wissenschaft und Philosophie spielen Zweifel eine wichtige Rolle und gelten als wertvolle Warnsignale, die unser Denken in Bewegung halten. Sie sind eine Mischung aus unbewussten und bewussten Prozessen und melden uns: Hier stimmt was nicht. Durch das Hadern aber informieren wir uns intensiver, wir haken nach, wir recherchieren mögliche Risiken und Widersprüche, und der Effekt daraus ist: Am Ende führen Zweifel immer zu neuer Erkenntnis. Zweifel bringen uns weiter. Psychologen und Wissenschaftler sind sich generell einig, dass Zweifel an und für sich was Gutes haben. Zweifel regen uns zum Nachdenken an, und Zweifel lassen uns die Hintergründe prüfen. Zweifel, sagen sie, dienen immer zu neuer Erkenntnis. Zweifel bringen uns weiter. Und wir möchten heute uns wieder mit dem Jakobusbrief beschäftigen und daran anknüpfen, was wir auch in den vergangenen Themen gehört haben, wo es vor allem um das Thema Standhaftigkeit ging. Standhaftigkeit in Bewährungsproben. Bewährungsproben, die Gott uns gibt. Und das Interessante ist, dass die Bibel völlig anders über das Thema Zweifel spricht. Die Bibel hat ein völlig anderes Urteil über Zweifel. Und es steht irgendwie im direkten Widerspruch zu dem, was uns eigentlich die Welt vermitteln möchte, was dieser Artikel sagt. Nämlich lesen wir bei uns in unserem Text heute, dass Jakobus sagt: Wenn ihr um Weisheit betet, so sollt ihr nicht zweifeln. Ihr sollt nicht zweifeln. Er warnt uns ganz direkt davor, Zweifel zu haben. Und er warnt uns vor den daraus entstehenden Konsequenzen für unser persönliches geistliches Leben. Jakobus, er macht heute in diesem Text gewissermaßen eine Gegenüberstellung zwischen dem Glaubenden und dem Zweifelnden. Und er zeigt vor allem auf, wie tiefgehend, wie entscheidend diese Frage ist, ob wir glauben oder ob wir zweifeln oder wo wir uns in diesem Spannungsfeld zwischen Zweifel und Glauben befinden. So lasst uns einmal diesen Text lesen. Jakobus 1, ich möchte schon ab Vers 2 lesen, dass wir den Kontext verstehen, auch um was es in den letzten Themen ging. Jakobus 1, ab Vers 2 bis Vers 8. Hier schreibt er: Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Und er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Jetzt Vers 6. Doch wenn er diese Bitte vorbringt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich keinem Zweifel hingeben. Ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her geworfene Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Soweit der Text für heute. Ich möchte noch einmal kurz einen Rundumschlag machen, was wir gehört haben und ja, was Jakobus uns hier eigentlich klar zu machen versucht. Es ist ja bereits schon das vierte Thema hier im Jakobusbrief, aber eigentlich befinden wir uns immer noch in demselben Gedankengang. Wir befinden uns quasi immer noch im selben ersten Gedanken des Briefes. Jakobus beginnt nämlich mit den Bewährungsproben, mit den Glaubensproben. Das sind die Glaubenstests, in die Gott uns ganz bewusst und gezielt hineinführt. Vers 3 hat er deutlich gemacht, dass diese Glaubensproben, diese Herausforderungen, dieses untergeordnete Ziel haben, dass wir standhaft werden. Standhaft werden im Glauben und in der Nachfolge. Es geht also um Standhaftigkeit. Es geht darum, fest zu sein im Glauben. Aber das ist nicht das Endziel, sagt Jakobus. Es ist vielmehr ein notwendiger Zwischenschritt, um dem eigentlichen Ziel näher zu kommen. Das eigentliche Ziel ist unsere mehr oder weniger zentrale Lebensaufgabe, zu der wir bestimmt sind, nämlich unsere persönliche Heiligung. Diese vollkommene Reife in Jesus Christus, das ist der Fokus, das ist die Perspektive, die Ausrichtung, die wir haben in der Nachfolge. Das ist quasi unsere Lebensüberschrift. Ja, wenn wir Christus nachfolgen, dann sollte das unser Leben definieren. Das ist wichtig zu verstehen, damit wir auch diese Argumentation von Jakobus hier nachvollziehen können. Nachdem also Jakobus quasi mit diesen Worten, diesen herausfordernden Worten, quasi zum Anfang des Briefes schon gleich mit der Tür ins Haus fällt, folgt also für uns nun die Frage, ja, wie kommen wir ganz praktisch dahin? Was sollen wir denn jetzt tun? Wie können wir also diese Standhaftigkeit erreichen, zu der uns Jakobus herausfordert? Wie können wir diese feste Glaubensgewissheit haben? Dieses felsenfeste Fundament. Bei all dieser Theorie über Nachfolge und über ein Leben nach Gottgefälligkeit stellt sich für uns doch die Frage, wie soll das praktisch aussehen? Was sollen wir denn jetzt tun? Die Antwort lautet, indem wir Gott um Weisheit und Erkenntnis bitten. Wie kann ich Christus ähnlicher werden? Wie kann ich im Glauben wachsen? Wie komme ich dahin? Indem wir gezielt für Weisheit beten, sagt der Text. Und zwar ohne Zweifel, ohne Vorbehalt, sondern im vollen Vertrauen. Das ist der Punkt, den Jakobus hier eigentlich macht. Das ist der Gedanke, der sich von den ersten Versen an durchzieht. Es ist quasi eine Verkettung von verschiedenen Glaubensschritten. Ja, wir können uns das vorstellen wie so eine Art Treppe mit verschiedenen Stufen. Und mit diesem endgültigen Ziel ganz oben von unserer persönlichen Heiligung und dem Ziel Christus vollkommen widerspiegeln zu können. Das ist wichtig, das müssen wir uns vor Augen halten. Das ist ja so der Hauptpunkt, den Jakobus hier macht. Vielleicht schaust du manchmal auf YouTube solche Motivationsvideos, ja, und solche Erfolgsstrategien, so 10 Tipps, wie du erfolgreich sein kannst. Ja, da gibt es so Videos von so erfolgreichen Unternehmern und die sagen dir, wie du ganz praktisch dorthin kommst, wie du mit verschiedenen Schritten, ja, mit so einem 10-Schritte-Plan am besten deine Ziele erreichen kannst. Und es ist manchmal echt interessant anzuschauen, keine Ahnung, so ein Video, wie du dich in deinen 20ern reinhängen kannst und irgendwann dann, keine Ahnung, mit 30, 40 dann so richtig erfolgreich bist. Und das ist so eine Art Stufenplan. Ja? Und Jakobus, er gibt uns auch so eine Art Stufenplan zu geistlichem Erfolg. Das ist unser Text. Jakobus macht deutlich, auch wir haben ein Ziel. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Er sagt, dieses Ziel ist so viel höher, so viel wichtiger. Es geht nicht um Bequemlichkeit. Es geht auch nicht um Reichtum. Es geht nicht mal darum, dass du zufrieden bist, dass du dich irgendwie wohlfühlst in deiner Umgebung. Aber es geht darum, Christus wiederzuspiegeln. Es geht darum, immer mehr in sein Ebenbild hineingeformt zu werden. Das ist der Stufenplan, den Jakobus uns hier vorstellt. Und deshalb spricht er auch hier von Beginn an quasi von der Freude in Anfechtungen, in den Glaubensproben, in den tiefen Tälern unseres Lebens. Denn das Ziel, das am Ende steht, ist so viel herrlicher, so viel wunderbarer, so viel bedeutender als dieser vorübergehende Mangel, diese vorübergehende Not, die wir erleben. Es geht um das wichtigste Ziel deines Lebens, wenn du dich für die Nachfolge entschieden hast, nämlich deine persönliche Heiligung. So wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie wir um diese Weisheit beten können, in welcher Form wir beten dürfen, damit diese Glaubensproben, diese Bewährungsproben auch wirklich Standhaftigkeit bewirken, dass sie schlussendlich wirklich zur Heiligung führen. Das ist die Frage, die unser Text beantwortet. Und zuallererst ist es ziemlich interessant zu sehen, dass unser Text eigentlich voraussetzt, dass wir als Christen von Zeit zu Zeit in solchen Glaubensproben stehen. Dass wir immer wieder in Schwierigkeiten geraten, in diesen Talsohlen des Lebens uns wiederfinden. Das haben wir auch schon im zweiten Thema gehört. Und das ist genau die Situation auch der Empfänger des Briefes, die gerade in dem Moment, wo diesen Brief lesen, zum ersten Mal drüber nachdenken, gerade diese Verfolgung durchmachen. Es geht also in Bezug auf das Gebet in erster Linie darum, wie wir Weisheit bekommen, um in diesen Glaubensproben bestehen zu können und dadurch im Glauben wachsen zu können und diesen Umständen nicht einfach zu verzweifeln. Das ist wichtig zu verstehen und daraus resultiert für uns auch in erster Linie, dass unser Gebet sich nicht darum drehen sollte, dass wir irgendwie ein einfaches, ein unkompliziertes Leben, ein schwereloses Leben bekommen, wo es keine Schwierigkeiten gibt. Jesus spricht ganz anders über dieses Thema. Jesus sagt, Schwierigkeiten sind Teil unserer Identität. Sie bestimmen uns als Nachfolger Christi. Er sagt in Lukas 6, Vers 22, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Mit anderen Worten, wir können froh sein, wenn wir Hass von Menschen spüren. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wenn wir damit konfrontiert werden. Und genau solche ähnlichen Worte finden wir auch hier im Jakobusbrief. Wir dürfen uns glücklich schätzen, weil wir darin vor allem auch Bestätigung finden. Bestätigung für unsere echte Nachfolge. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist die Realität, in der wir uns wiederfinden sollten als Nachfolger. Herausforderungen, schwere Zeiten gehören zu unserer Identität. Nicht nur, weil wir Menschen sind, sondern ganz besonders, weil wir Nachfolger Jesu Christi sind. Jakobus sagt also, wir sollen in Bezug auf den Umgang mit Bewährungsproben mit Gottvertrauen bitten, ohne irgendwelche Zweifel zu haben, ohne irgendwelche Zweifel zu hegen. Und er macht dann zunächst eine Gegenüberstellung. Ja, auf der einen Seite können wir gewissermaßen mit Glauben, mit Gottvertrauen beten und auf der anderen Seite können wir auch irgendwie mit Zweifel bitten. Diese beiden Dinge sind irgendwie gegenläufig. Es sind zwei Art und Weisen, wie wir ja unser Gebet zum Ausdruck bringen können. Und deshalb knüpft er auch an diese Behauptung und sagt, ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her geworfene Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Jakobus sagt, wenn wir zweifeln, ist es so, als würden wir 10 Schritte in die eine Richtung laufen und dann umdrehen und genauso diese 10 Schritte zurückgehen. Diese Weise kommen wir nirgendwo hin. Wir drehen uns im Kreis. Genauso wie eine Welle vom Sturm hin und her geworfen wird. Genauso ist der Zweifler. Das bedeutet es, mit Zweifeln, mit Unglauben zu beten, sodass wir selbst nicht erwarten, was wir eigentlich von Gott erbeten haben. Dass wir selbst gar nicht damit rechnen, dass Gott dieses Gebet erhört. Da stellt sich für uns natürlich auch die Frage, warum sollte Gott dann dieses Gebet erhören, wenn wir selber nicht damit rechnen? Um das Ganze so ein bisschen besser verstehen zu können, was es auch bedeutet oder konkret bedeutet, ohne Zweifel zu beten, wollen wir uns diese Gegensätze kurz noch ein bisschen genauer anschauen. So lautet der erste Punkt, das Gebet des Glaubenden. Das ist genauso wie in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, setzt auch unsere Beziehung zu Gott immer ein gewisses Vertrauen voraus. Ich glaube, das können wir ganz gut nachvollziehen aus unserem persönlichen Leben, aus der eigenen Erfahrung. Wir wissen, dass dieses Vertrauen, das wir jemandem entgegenbringen, deutlich macht, wie wichtig oder wie tiefgehend die Beziehung zu dieser Person ist. Sie, ob wir jemandem unser Leben anvertrauen würden oder uns nicht mal trauen, der Person den Rücken zuzukehren, sagt ziemlich viel darüber aus, wie tief diese Beziehung ist. Ich möchte ein Beispiel machen. Und zwar stell dir vor, du suchst ganz persönlich nach einer richtig echten, wahren Freundschaft, nach so einem richtig besten Freund oder so einer richtig besten Freundin. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir wahrscheinlich nicht auf irgendeine wildfremde Person zugehen würden und dieser Person einfach alle Geheimnisse erzählen würden. Ja, alles, was uns so einfällt, alle persönlichen Erlebnisse und alle Gedanken, die wir haben, um irgendwie so schnell wie möglich einen Freund zu bekommen. Nein, wir beginnen irgendwie mit einem kleinen Vertrauensvorschuss. Wir nehmen uns vielleicht die Zeit für ein kurzes Gespräch, ziemlich oberflächlich vielleicht. Und über die Zeit wird dieses Gespräch vielleicht tiefer. Ja, wir treffen uns vielleicht ein zweites und ein drittes Mal. Und irgendwann sind wir vielleicht sogar bereit, diese Person nach Hause einzuladen. Und wenn es gut läuft, ja, dann kriegen wir vielleicht genau diesen besten Freund oder diese beste Freundin, was wir uns von Anfang an gewünscht haben. Aber eine Sache, denke ich, können wir mit Sicherheit sagen, und vielleicht auch aus unserem persönlichen Leben bestätigen, so mit der Erfahrung, die wir gemacht haben. Und zwar, dass Vertrauen Zeit braucht. Vertrauen braucht Zeit, Vertrauen braucht vor allem Erfahrung. Es geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch echt enorm wichtig zu verstehen. Vertrauen braucht Zeit, Vertrauen braucht Erfahrung, aber vor allem braucht Vertrauen auch eine Entscheidung. Es braucht einen Vertrauensvorschuss. Damit eine tiefe Beziehung entstehen kann, brauchen wir gemeinsame Erlebnisse. Aber um diese Dinge erstmal zu erleben, brauchen wir diesen Vertrauensvorschuss. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wisst ihr, wir können nicht voraussetzen, dass wir in den Schwierigkeiten wirklich mit vollem Vertrauen auf Gott hoffen, wenn sich unser Glauben eigentlich im Alltag nur auf den Freitagabend und den Sonntagmorgen beschränkt. Wenn der Glaube eigentlich im Alltag gar keine Rolle spielt, wenn wir gar keine regelmäßige Gemeinschaft mit Gott haben. Glauben setzt Vertrauen voraus. Vertrauen entsteht durch Erfahrung, durch Erlebnisse. Es gibt Bibelstellen wie beispielsweise Römer 8, Vers 28, wo steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Oder auch 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das sind Bibelstellen, die wirklich Kraft haben. Und ich glaube, darüber sind wir uns einig. Es sind Bibelstellen, die wirklich Hoffnung schenken können. Aber nur dann, wenn wir das zumindest ein Stück weit persönlich selbst in unserem Leben erfahren haben. Diese Worte müssen gewissermaßen mit Erfahrung, mit persönlichen Erlebnissen mit Gott gefüllt werden. Und erst daraus entsteht dann Gottvertrauen. Erst daraus entsteht dann dieser tiefe Glaube. Das ist die Voraussetzung, dass wir auch wirklich hoffnungsvoll beten können, dass wir nicht einfach nur mal gehört haben, wie Gott ist, sondern dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, dass wir genau das auch erlebt haben und mit Gewissheit bestätigen können. Wir können uns nicht auf den Glauben anderer ausruhen. Ich glaube, das machen wir immer ganz gerne. Ja? Wir hören uns vielleicht irgendwie Berichte an oder Zeugnisse von Menschen, die genau das erfahren haben, die erlebt haben, wie Gott sie aus schwierigen Zeiten herausgeführt hat, wie er ihnen Hoffnung geschenkt hat, wie er Perspektive gegeben hat. Aber wir müssen das ein Stück weit selbst erleben, sonst können wir nicht hoffnungsvoll beten. Das ist der einzige Weg zu tiefem Gottvertrauen. Die Frage lautet, bist du auf diesem Weg? Bist du auf diesem Weg des Glaubens, in dem du ein Stück weit Gott diesen Vertrauensvorschuss gibst, vielleicht in deinem Alltag? Dass du sagst, hey Gott, ich möchte auf dein Wort hören. Ich möchte deinen Willen befolgen und vielleicht bringt es mir jetzt auch in erster Linie Nachteile, aber ich will es tun, ich will diesen Schritt wagen. Und erst dann kannst du erleben, dass Gott wirklich dir hilft und dir beisteht. Aus unserem Alltag wissen wir, glaube ich, was es bedeutet, sich zu einer Person zu entfremden. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Werdet ihr mit Sicherheit erleben, wenn ihr älter werdet. Denn wenn der regelmäßige Kontakt zu einem guten Freund oder einer guten Freundin abreißt, wenn es immer weniger Berührungspunkte gibt, ja, wenn man sich seltener sieht, wenn man ja, einfach nicht mehr so viel miteinander spricht, nicht mehr so viel miteinander zu tun hat, dann führt es automatisch dazu, dass man sich entfremdet. Das merken wir dann, dass zum Beispiel die Gespräche an Tiefe verlieren und oberflächlich werden. Und wir merken, wenn wir bewusst nicht dagegen steuern und versuchen, was dagegen zu unternehmen und uns mehr Zeit für diese Person zu nehmen, dann wird diese Beziehung, egal wie tief und persönlich sie einmal war, auf kurz oder lang sich irgendwie im Sand verlaufen. Wir sagen sogar, man ist nicht mehr so vertraut miteinander. Dieses tiefe Vertrauen setzt immer eine enge Bindung voraus. Es setzt immer eine Regelmäßigkeit voraus. Es setzt immer einen Austausch voraus. Ich denke, mit diesem Verständnis können wir auch nachvollziehen, was Jakobus hier meint, wenn er sagt, im Glauben oder im Vertrauen zu beten. Nämlich im Bewusstsein, wer einem gegenübersteht. Dass man diese Person kennt, dass man etwas mit ihr erlebt hat. Und genauso ist es auch mit Gott. Wir müssen ihn erlebt haben. Wir müssen etwas durchgemacht haben. Im direkten Gegensatz dazu steht eigentlich der zweite Punkt, nämlich das Gebet des Zweifelnden. Das ist der zweite Punkt, das Gebet des Zweifelnden. Sieh, wenn wir an einem Menschen zweifeln, dann kann es oft ziemlich viele verschiedene Gründe haben. Wir zweifeln vielleicht, weil wir oft enttäuscht wurden, vielleicht von verschiedenen Menschen, oder wir zweifeln vielleicht, weil wir denken, dass unser Gegenüber falsche Absichten hat oder dass er seine eigenen Ziele verfolgt und eigentlich gar nicht für uns ist. Oder wir zweifeln vielleicht, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass eine Person nicht so zuverlässig ist. Dass eine Person vielleicht oft zu spät kommt oder, keine Ahnung, die Termine vergisst und wir zweifeln dann. Und das sind, denke ich mal, auch alles, ja, vielleicht auch gute Gründe oder berechtigte Gründe, an Menschen zu zweifeln. Und ich denke, das ist im Grunde auch nichts Schlechtes. Ja, wir sollen ja nicht leichtgläubig sein. Und ich möchte das verdeutlichen mit einem Beispiel, dass Zweifeln in gewissen Rahmen auch gut für uns sind. Sieh, bei mir auf Arbeit ist es so, dass ich immer wieder gelegentlich Berechnungsnachweise erstellen muss. Ja? Und dann bereite ich so eine Präsentation vor, so ein Dokument. Und da trage ich dann alle wichtigen Daten ein. Und dann geht es dann meistens um so eine Festigkeitsberechnung oder Tragfähigkeit, um mehr oder weniger zu sagen, okay, dieses Produkt, was wir jetzt anbieten, das geht nicht kaputt, es hält. Ja, und diese gewissen Spannungen, die man von vornherein weiß, hält dieses Produkt aus und wir können es so verkaufen. Ja, es geht nicht kaputt. Und dann stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich in diesem Dokument, in diesem Berechnungsnachweis einen Fehler mache? Ja, im schlimmsten Fall kommt es zu einem großen Schaden. Es kann sogar jemand verletzt werden. Und deshalb ist es auch enorm wichtig, dass immer eine zweite Person drüber schaut. Dass immer jemand genau prüft, was ich hier in diesem Protokoll geschrieben habe und ob das alles so stimmt. Nicht einfach nur irgendwie oberflächlich, indem man irgendwie, keine Ahnung, Rechtschreibfehler korrigiert oder so, sondern wirklich mit einem kritischen Blick, wirklich genau hinzuschauen und zu hinterfragen mit einem gewissen Zweifel vielleicht sogar. Mit einem gewissen Zweifel, warum? Weil Menschen Fehler machen. Weil auch ich manchmal Fehler mache. Und diese Person dann diese Fehler aufdecken kann. Sieh, bei Gott ist es anders. Gott macht keine Fehler. Gott kann uns nicht enttäuschen. Und er weiß, was gut für dich ist, viel besser, als du es weißt. Sieh, Gott ist allmächtig. Er ist allwissend, er ist gut in allem, was er tut. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder auch bewusst machen. Denn wenn wir an Gott zweifeln, dann heißt es auch im Umkehrschluss, dass wir vergessen haben, wer uns gegenübersteht. Dass wir nicht vor Augen haben, dass Gott uns gute Wege führt. Dass er die Umstände lenkt und dass nichts aus seiner Kontrolle gerät. Gott steht über allem. Gott hat das Ruder in der Hand. Und deshalb können und dürfen wir auch hoffnungsvoll beten im Glauben in dieser Erwartungshaltung. Weil wir erlebt haben, wie Gott ist. Das bedeutet es in Bezug auf Gott zu zweifeln, nämlich dass wir gewissermaßen vergessen, wer uns gegenübersteht. Dass wir nicht vor Augen haben, dass Gott so ist, wie er sich uns offenbart hat. Sieh, Paulus, der bringt genau diesen Punkt, hoffnungsvoll zu beten oder seine Hoffnung voll auf Gott zu setzen, ziemlich gut zum Ausdruck. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 35, dort sagt er, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalt, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Siehe, Paulus hat genau diese tiefe Liebe Jesu ganz persönlich für sich erfahren. Er hat es erlebt. Aber nicht durch ein bequemes Leben, nicht durch viel Reichtum oder viele Segnungen, wie wir sagen würden, nein, sondern durch Verfolgung, durch Leid, durch tiefe Not. Es ist so, wie ein Kind an der Hand des Vaters erst merkt, dass es gehalten wird, wenn es droht zu stürzen, ja, wenn es stolpert und fast schon am Boden liegt und der Vater das Kind dann festhält. Genauso ist es auch bei uns. Wir brauchen manchmal diese Schwierigkeiten, wir brauchen diese Proben des Glaubens, damit wir merken, okay, unser himmlischer Vater hält uns fest. So möchte ich zum Ende dieses Themas kommen und ich habe noch zum Schluss zwei Irrtümer mitgebracht. Zwei Irrtümer über Zweifel, Glauben und Gebet, die uns, glaube ich, immer wieder auch über den Weg laufen oder vielleicht auch ins Nachdenken bringen. Deswegen wollen wir uns kurz diese zwei Irrtümer anschauen. Und der erste Irrtum lautet, beten bedeutet immer Ungewissheit. Beten bedeutet immer Ungewissheit. Jakobus ergibt uns einen weiteren Grund, vertrauensvoll zu beten. Nicht nur, weil wir wissen, wer uns gegenübersteht, nicht nur, weil wir erlebt haben, wie Gott ist, sondern weil wir in Bezug auf Weisheit oder in Bezug auf Erkenntnis eine 100-prozentige Erhörungsgarantie haben. Wir haben eine feste Gewissheit, dass Gott genau das schenken wird, wofür wir beten werden. Und ich glaube, dessen sind wir uns gar nicht bewusst. Aber lasst uns nochmal lesen, was er hier in Vers 5 schreibt. Hier schreibt er nämlich, wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, also durch Glaubensproben Standhaftigkeit erlangen, das ist ja das Thema, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Und er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Jakobus sagt, abgesehen von dieser Erwartungshaltung, abgesehen davon, dass wir ohne Zweifel beten sollen, gibt es keine Bedingung, es gibt keine Voraussetzung, es gibt keinen Einschub von, wenn es wirklich Gottes Willen entspricht, dann, nein, er sagt, wenn wir im Glauben beten, dann gibt Gott. Er wird dieses Gebet garantiert erhören, sagt der Text. Das ist eine wunderbare Zusage. Ich weiß nicht, ob wir uns das irgendwie vor Augen führen. Es ist ein Versprechen, das für uns gilt. Er wird Weisheit geben. Ohne Wenn und Aber. Und das dürfen wir voll und ganz auf uns beziehen. Das ist so wunderbar. Und wenn du dich irgendwann an einem Tiefpunkt deines Lebens wiederfindest, dann darfst du Gott ganz konkret darum bitten, dass er dir zeigt, wie du darin wachsen kannst, wie du darin im Glauben wachsen kannst. Und der Text sagt, Gott wird dir diese Weisheit, Gott wird dir diese Erkenntnis schenken. Deshalb beten wir auch ohne Zweifel. Der zweite Irrtum ist, wer einmal zweifelt, der glaubt nicht. Ja, so ein bisschen wie das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ich habe es einfach umgeschrieben. Also wer einmal zweifelt, der glaubt nicht. Ich bin froh, dass wir in der Bibel Glaubensvorbilder haben, dass wir Glaubenshelden haben, die auch gezweifelt haben. Und das Interessante ist, dass wir immer wieder sehen, dass Gott diese Menschen nicht verurteilt, sondern dass er ihnen vielmehr mit Liebe begegnet. Dass er ihnen sogar hilft, diese Zweifel auszuräumen. Das ist so wunderbar. So möchte ich ein Beispiel machen. Und zwar kennen wir alle diesen zweifelnden Jünger Thomas. Ja? Der nicht glauben wollte, dass Jesus lebt. Ich glaube, wir sagen das immer wieder ganz gern so nebenbei. Der Jünger, der nicht geglaubt hat. Wahrscheinlich so ziemlich die einzige Sache, die wir mit diesem Jünger Thomas in Verbindung bringen. Aber Jesus ist glücklicherweise nicht so streng mit Thomas. Nicht so streng, wie wir es oft sind und Thomas runtermachen. Nein, Jesus begegnet ihm vielmehr mit Liebe. Johannes 20 lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern extra ein zweites Mal begegnet, damit Thomas sich davon überzeugen kann, dass sein Herr tatsächlich lebt, dass Jesus auch verstanden ist. Und Jesus sagt zu Thomas, lege deinen Finger in meine Wunde, prüfe, überzeuge dich davon und dann glaube. Die Geschichte von Thomas ist auch keine Ausnahme. Ähnliches sehen wir zum Beispiel auch bei Johannes dem Täufer, der Zweifel hatte, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und so schickt er seine Anhänger zu ihm oder auch bei Petrus, der Jesus auf dem Wasser entgegenläuft und auch zweifelt und schon fast untergeht. Sieh, aber Jesus, er reagiert nie verurteilt. Er reagiert immer wieder auch mit scharfen Worten und Kritik und fordert auf zum Glauben, aber im Kern reagiert er immer mit Liebe, immer mit Gnade. Und ich finde, aus diesen Beispielen sehen wir oder lernen wir, dass wenn wir bereit sind, im Glauben diese Tür ein Stück weit zu öffnen, dann hilft uns Gott, genau diese Zweifel auch auszuräumen, genau mit diesen Zweifeln auch fertig zu werden. So möchte ich zum Abschluss noch eine Geschichte mit euch betrachten, und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9. Hier lesen wir, dass Jesus wieder mal mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und kurz zuvor war er mit seinen engsten Jüngern, also mit dem engsten Kreis, mit Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg gestiegen, wo es dann zu dieser Verklärung Jesu kommt. Ja, dieser Begegnung mit Mose und Elia. Und nach dieser Begebenheit gehen diese drei Jünger gemeinsam mit Jesus wieder runter vom Berg und sie kommen zu den anderen Jüngern. Sie merken, okay, beim Runtergehen, da hat sich so eine Menschenmenge gebildet, ja, so ein Tumult. Und so kommt Jesus zu ihnen und fragt, worum geht es hier eigentlich? Warum streitet ihr überhaupt? Und plötzlich beginnt einer aus der Menge zu erzählen, ein Vater erzählt, dass sein Sohn von einem bösen Geist besessen ist. Das schon seitdem er ein Kind ist. Und so kam dieser Vater mit seinem Sohn zu den Jüngern Jesu, aber sie konnten ihm nicht helfen, sie konnten diesen Geist nicht austreiben. Und so wendet dieser Mann sich also direkt an Jesus und so lesen wir, der Mann sprach, aber wenn du etwas kannst, also zu Jesus, Jesus, wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Dann Vers 24, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Für uns mag dieses Verhalten des Mannes hier nicht besonders beeindruckend sein, nicht besonders nachahmenswert. Den ersten Blick wirkt es ziemlich verzweifelt, ja, ziemlich hoffnungslos. Er weiß halt einfach nicht mehr weiter. Er hat alles versucht, aber er findet keinen Ausweg und so kommt er zu Jesus mit seinen Zweifeln, mit seinen Unbehagen, mit dieser Ungewissheit, aber vor allem mit dem Wunsch zu glauben. Und das ist so wunderbar zu sehen, mit dieser Bitte, dass Jesus diesen Zweifel wegnimmt, dass er ihm wirklich echten und tiefen Glauben schenkt. So denke ich, dürfen wir auch genau das hier lernen aus dieser Geschichte, nämlich dass es eine, und zwar genau eine Adresse gibt, wo wir mit unseren Glaubenszweifeln, mit unserem Unbehagen, mit dieser Ungewissheit kommen dürfen und Hilfe zu erfahren, und zwar bei Jesus. Das ist der einzige Ort, wo wir wirklich Hilfe bekommen, um diesen Glaubenszweifeln umzugehen. Amen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine Gebetsgemeinschaft in den Tischgruppen und dann singen wir noch ein paar Lieder.